Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein. Und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 11. November 2022, gleich dem 20. Auban 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian bei Telefonat mit Guterresch. Iran warnt vor Sondersitzung des Menschenrechtsrates. Iran. Botschafter der Republik Aserbaidschan ins Außenministerium einbestellt. Iran. Eröffnung von Teilstrecke der Eisenbahnlinie nach Chobahar. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian bei Telefonat mit Guterresch. Iran warnt vor Sondersitzung des Menschenrechtsrates. Außenminister Hossein Amir Abdullahian wies am Donnerstagabend bei einem Telefongespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Bestrebungen zurück, ein Sondertreffen des Menschenrechtsrates zu Iran abzuhalten, und warnte diesbezüglich vor den negativen Auswirkungen auf die Zusammenarbeit Irans mit dem Westen. Bei dem Telefonat kritisierte der iranische Außenminister das ambivalente Verhalten einiger westlicher Regierungen und lehnte deren Versuch, eine Sondersitzung des Menschenrechtsrates zu Iran durchzuführen, ab. Er fügte hinzu, dass eine Sitzung des Menschenrechtsrates für Regierungen einberufen werden sollte, die Gewalt und Terror förderten, und nicht im Falle der Islamischen Republik Iran, die ein echter Verfechter der Menschenrechte sei und bei den jüngsten Unruhen große Zurückhaltung geübt habe. Er kritisierte ferner die nicht konstruktiven Positionen und das Vorgehen einiger westlicher Länder und erklärte, dass entgegen der Charta der Vereinten Nationen einige wenige westliche Regierungen durch den Missbrauch friedlicher Forderungen in Iran Gewalt gefördert, sowie durch Einleitung zur Herstellung von Waffen und Molotow-Cocktails im Cyberspace und in den Medien zur Tötung von Polizisten und Unsicherheit in Iran geführt hätten, in dem Maße, in dem sie auch den Boden für den Terrorangriff in Shiraz durch den IS bereiteten. In Bezug auf die Jemen-Krise kritisierte er zunächst die Sicherheits- und Medieninterventionen eines arabischen Landes bezüglich der jüngsten Unruhen in Iran und betonte dann die Fortsetzung der Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Unterstützung der Verlängerung des Waffenstillstands und der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in dieser Hinsicht. UN-Generalsekretär Guterres wies bei diesem Telefonat auf die Pflichten des UN-Menschenrechtsrates hin und lehnte jede politische Einmischung dieses Rates in die Angelegenheiten der Länder ab. Guterres würdigte die konstruktive Rolle Irans im Kampf gegen den Terrorismus sowie die Hilfe bei der Schaffung eines Waffenstillstands im Jemen und forderte eine fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Iran und dem Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für den Jemen, um den vorübergehenden Waffenstillstand in diesem Land zu verlängern. Iran, Botschafter der Republik Aserbaidschan ins Außenministerium einbestellt. Der Botschafter der Republik Aserbaidschan wurde in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Nach Angaben des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran wurde der aserbaidschanische Botschafter am Donnerstagnachmittag aufgrund der Fortsetzung der anti-iranischen Äußerungen durch die Medien und die Verantwortungsträger der Republik Aserbaidschan gegen die Islamische Republik Iran in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Dort wurde ihm die Unzufriedenheit und der starke Protest der Islamischen Republik Iran gegen die unfreundlichen Äußerungen und die Schwarzfärbung Irans durch die hohen Verantwortungsträger und Medien der Republik Aserbaidschan übermittelt. Der aserbaidschanische Botschafter brachte sein Bedauern über die Situation zum Ausdruck und erklärte, den Protest der Islamischen Republik Iran unverzüglich nach Baku zu melden. Zuvor hatte Nosrat Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, als Antwort auf die jüngsten Äußerungen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, zur iranischen Unterstützung Armeniens gesagt, dass die prinzipielle Politik Teherans auf guten nachbarschaftlichen Beziehungen und dem Ausbau der Beziehungen zu allen Nachbarn beruhe und die Stärkung der Beziehungen zu einem Nachbarn nicht Maßnahmen gegen einen anderen Nachbarn bedeute. Iran, Eröffnung von Teilstrecke der Eisenbahnlinie nach Chobahar. Der erste Vizepräsident der Islamischen Republik Iran weihte die 150 Kilometer lange Teilstrecke Zahedan-Kash in der Provinz Sistan und Belutschistan im Südosten Irans als Teil der strategischen Eisenbahnlinie Chobahar-Malik-Sarachs ein. Die Eisenbahnlinie Zahedan-Kash, die am Donnerstag in Anwesenheit von Mohammad Mukhbar, dem ersten Vizepräsidenten der Islamischen Republik Iran, eröffnet wurde, wurde im Auftrag des Bauhauptquartiers Khatam al-Anbiya ausgeführt. Der Gouverneur von Sistan und Balochistan, Hussein Mudarris Khayani, hob die Bedeutung der Beschleunigung der Fertigstellung der Chabahar-Sahedan-Eisenbahnlinie hervor und sagte, in Anbetracht der Kapazität der Grenze, des Vorhandenseins wichtiger Häfen, der Freihandelszone und der Handels- und Transitmöglichkeiten ist die Chabahar-Sahedan-Eisenbahnlinie für die Entwicklung der südostiranischen Region sehr wichtig. Er fügte hinzu, dieses Projekt zielt darauf ab, einen Eisenbahnkorridor im Osten des Landes zu schaffen, der den Hafen in Chabahar als Irans einzigem Ozeanhafen mit dem Eisenbahnnetz verbindet und zur Entwicklung der Küste von Makran durch die Eisenbahnverbindungen, die Verbindung der zentralasiatischen Länder und Afghanistans mit dem offenen Meer und die Schaffung einer geeigneten Plattform für die Entwicklung und das Wirtschaftswachstum der Region sehr wichtig ist. Die südostiranische Provinz Sistan und Balochistan ist eine der Provinzen, die die größte Land- und Wassergrenze hat und einen historischen Rekord beim Handelsaustausch. Jemenitische Armeetruppen vereiteln Versuch des Ölschmuggels in der energiereichen Provinz Shabwa. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte gab an, die Armeetruppen des Landes und Kämpfer der Volkskomitees hätten es geschafft, einen ausländischen Öltanker in den Gewässern der energiereichen südlichen Provinz Shabwa zu stoppen, als er versuchte, Treibstoff der verarmten arabischen Nation aus dem Land zu schmuggeln. Brigadegeneral Yahya Sari sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass die Streitkräfte mehrere Warnmeldungen an das Tankschiff gesendet hätten, das im Hafen von Rena im Distrikt Rudum der Provinz vor Anker gegangen sei und dem Schiff nicht erlaubt hätten, die natürlichen Ressourcen der Jemeniten zu plündern. Sari betonte weiter, dass die jemenitischen Streitkräfte dem Schutz des natürlichen Reichtums ihrer unterdrückten Nation verpflichtet seien. Die Äußerungen kommen einen Tag, nachdem Kämpfer der populären Widerstandsbewegung Ansarullah versucht hatten, den Hafen von Rena mit einem unbemannten Luftfahrzeug anzugreifen. Laut lokalen Medien versuchte die Drohne angeblich, einen Öltanker zu treffen, während sie seine Fracht im Hafen entlud. Der Tanker transportierte Berichten zufolge tausende Tonnen Diesel und entlud sie erfolgreich, nachdem das Flugzeug abgeschossen worden war. In der letzten Monats führten die jemenitischen Streitkräfte einen Warnschlag gegen einen saudischen Öltanker durch, der versuchte, dringend benötigte Rohölvorräte von einem Ölterminal in der östlichen Provinz Hazaramaut des Landes zu stehlen. Wir sind in der Lage, weitere Warnoperationen zur Verteidigung der jemenitischen Bevölkerung zu starten, bemerkte Sari damals und fügte hinzu, wir erneuern unsere Warnung an alle Unternehmen, die Entscheidungen der Behörden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa vollständig einzuhalten und es zu vermeiden, zum Öldiebstahl beizutragen. Tausende Palästinenser beten nach Angriff israelischer Siedler in Al-Aqsa-Moschee. Tausende palästinensische Gläubige erreichen am frühen Freitagmorgen die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Osten von Al-Quds und verrichteten das Freitagsmorgengebet in ihren Höfen inmitten strenger israelischer Maßnahmen und nach Angriffen illegaler israelischer Siedler in der Nacht zuvor. Palästinenser strömten seit den frühen Morgenstunden aus den verschiedenen umliegenden Städten herbei, um sicherzustellen, dass sie pünktlich zur Versammlung kamen. Laut Quds Press wurden Polizisten des israelischen Besatzungsregimes und strenge Kontrollpunkte in den Straßen von Al-Quds eingesetzt, um ihre Ankunft an der heiligen Stätte zu behindern. Trotzdem gelang es mehreren tausend von ihnen, die Moschee zu erreichen. Unterdessen stürmten am Donnerstag Dutzende israelischer Siedler den Komplex, hieß es aus lokalen Quellen. Die illegalen Siedler drangen unter strengem Schutz mehrerer Gruppen israelischer Soldaten und Spezialeinheiten der Polizei durch Bab al-Marariba in die heilige Stätte ein und führten provokative Handlungen durch, um die Palästinenser zu verärgern. Illegale Einfälle von Siedlern unter Polizeischutz in die Al-Aqsa-Moschee haben zugenommen, was zu täglichen Auseinandersetzungen mit Palästinensern in der Moschee geführt hat, bei denen viele verletzt, festgenommen und getötet wurden. Palästinenser haben gesagt, dass ihre fortgesetzte Präsenz in Al-Aqsa, einem heiligen Ort der Anbetung für Muslime, zwingend erforderlich ist. UN-Menschenrechtsexperten: Westliche Sanktionen beeinträchtigen das Leben der Syrer. Eine hochrangige UN-Menschenrechtsexpertin hat vor den schädlichen Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Syrien gewarnt und erklärt, dass die anhaltenden einseitigen Zwangsmaßnahmen schwerwiegende humanitäre Folgen für syrische Bürger haben, die versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Alina Duhan, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, über die negativen Auswirkungen der einseitigen Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte, forderte am Donnerstag die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien und warnte davor, dass sie die Zerstörung und das Trauma, das die syrische Nation seit Beginn des vom Ausland unterstützten Konflikts im März 2011 erlitten hatte, fortführen und verschlimmern würden. Ich bin geschockt von den humanitären Auswirkungen der einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen Syrien und der totalen wirtschaftlichen und finanziellen Isolation eines Landes, dessen Bevölkerung nach dem jahrzehntelangen Krieg darum kämpft, wieder ein Leben in Würde aufzubauen, sagte Duhan in einer Erklärung nach ihrem 12-tägigen Besuch in Syrien. Duhan sagte, dass 90% der syrischen Bevölkerung derzeit unter der Armutsgrenze lebten, mit eingeschränktem Zugang zu Nahrung, Wasser, Strom, Unterkunft, Koch- und Heizmaterial, Transportmitteln und Gesundheitsversorgung, und warnte davor, dass das Land aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Not mit einem massiven Braindrain konfrontiert sei. Da mehr als die Hälfte der lebenswichtigen Infrastruktur entweder vollständig zerstört oder schwer beschädigt wurde, hat die Verhängung einseitiger Sanktionen gegen wichtige Wirtschaftssektoren, darunter Öl, Gas, Elektrizität, Handel, Bauwesen und Maschinenbau, das Volkseinkommen erstickt und die Bemühungen um eine wirtschaftliche Erholung und Wiederaufbau untergraben, bemerkte sie. Kein Hinweis auf gute Ziele einseitiger Sanktionen rechtfertigt die Verletzung grundlegender Menschenrechte. Die internationale Gemeinschaft ist dem syrischen Volk zur Solidarität und Hilfe verpflichtet, betonte Duhan. Syrien befindet sich seit März 2011 in den Wirren einer vom Ausland unterstützten Militanz. Zahlreiche Berichte haben auf die Rolle der USA bei der Überführung von IS-Terroristen in das vom Krieg verwüstete Land und sogar auf den Lufttransport von Nachschub für die Gruppe hingewiesen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 12 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijane Bijani mit dem Titel Gole Bore Oshenoi. Das heißt Blumengarten der Bekanntschaft.
شکوفه‌ای باش و به دشت آب بنشین، گل باغ آشنایی، گل من کجا شکفتی که نه سر می شناسد نه چمن سراغ دارد. گل باغ نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشهی نجویی، نه نسیم گفتگویی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندی، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Liebe Hörerfreunde, Sie hören eine weitere Folge aus unserem Reisejournal. Wir wandern heute nach Khorasan-e-Razavi, Heimatstadt der Zivilisation und großen Wissenschaftlern und Dichtern wie Ferdowsi. Die Provinz glänzt wie ein Juwel unter den Provinzen in Iran, denn die Grabstätte von Imam Reza, gegrüßt sei er, liegt in dieser Provinz. Die Provinz Khorasan-e-Razavi liegt im Nordosten Irans. 2004 wurde Gesamt-Khorasan in drei getrennte Provinzen aufgeteilt. Khorasan-e-Razavi umfasst eine Fläche von 127.432 Quadratkilometer. Im Norden grenzt sie an Turkmenistan, im Nordosten an Nord-Khorasan und im Osten an Afghanistan. Im Süden liegt Süd-Khorasan und im Westen Yazd und Semnon. Zentrum der Provinz ist die heilige Stadt Mashhad, die 970 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Wichtige Städte in der Provinz sind Neshabur, Sabzewar, Kashmar, Turbat-e-Jam und Sarachs. Geografisch ist die Provinz im südlichen und nördlichen Teil aufgeteilt. Im Norden liegen ertragreiche Weiden- und Agrarländer, auch geeignet für die Tierzucht und Haltung. Der südliche Teil ist eher Wüstengebiet mit kleinen Sträuchern und nur wenigen Pflanzen. Hier befinden sich einige Gebirgsketten, Hezar Masjid und Binalud sind höher und länger als andere Gebirgsketten. Die Provinz befindet sich klimatisch in einer gemäßigten Region, die dennoch wechselhaft ist. Die Temperatur steigt vom Norden Richtung Süden, der Niederschlag verringert sich. In verschiedenen Teilen der Provinz sind die klimatischen Bedingungen anders. An den Berghängen herrscht ein gemäßigtes Halbwüstenklima vor, südlichere Gebiete werden zunehmend warm und trocken. Regionen wie Ruchan, der Süden von Binalud, die Anhöhen von Hezar Masjid und ein Teil von Mashhad genießen ein gemäßigtes Gebirgsklima. Der höchste Punkt in der Provinz ist der Binalud-Gipfel mit 3615 Metern. Der niedrigste Punkt liegt auf dem Sarachs Weidenland mit 299 Metern über dem Meeresspiegel. Ballungszentren in Khorasan-Razavi sind Tus, Neshabur und Sabzewar, die über einen historischen Hintergrund verfügen. Sowohl in der vor- als auch nachislamischen Zeit haben sie in der Geschichte und Kultur Irans eine besondere Rolle gespielt. Die Menschen sprechen Türkisch, Persisch und Kurdisch in verschiedenen Dialekten. In Mashhad und eigenen südlichen Städten gibt es auch arabischsprachige Bürger. Khorasan-Razavi ist der wichtigste Lebensraum im Osten Irans. Dort konzentrieren sich die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten in der Region. Die heilige Grabstätte von Imam Reza sowie die benachbarten Länder Turkmenistan und Afghanistan und der religiöse Tourismus haben den Handel und strategische Themen gefördert. Handwerk und Agrarprodukte zählen seit jeher zu den Haupterzeugnissen, dementsprechend machen Produkte wie Weizen, Safran, Berberitzen, Rosinen und Tierhäute einen Großteil des Provinzexports auf nationaler Ebene aus. Gute Agrarerde und die großen Wasserressourcen ermöglichen den Anbau von Produkten, die kalten und warmen Klimazonen gedeihen, wie zum Beispiel Nüsse, Mandeln, Birnen, Pistazien, Datteln und Zitrusfrüchte. Khorasan birgt zudem zahlreiche historische Werke in sich, laut Denkmalschutz insgesamt 903 Werke. Grabstätten sind die zahlreichsten unter ihnen, die stellen den Architekturstil der Provinz dar. In diesen Bauwerken sind religiöse und beliebte Persönlichkeiten im Laufe der Zeit bestattet worden. Sie umfassen Mausoleen, Moscheen, Schulen, Bibliotheken, Karawansereien, Wasserspeicher, Gebetsstätten und dergleichen. Der Ausbau solcher Komplexe steht im direkten Zusammenhang mit der Verbreitung der Religion, der Würde und dem Rang des Bestatteten sowie dem Kunst und Architektur des Bauwerkes. Manche dieser Grabstätten haben eine entscheidende Rolle bei der Entstehung einer Stadt gespielt. Dort haben sich religiöse, politische, wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten konzentriert. Der Ostani-Rotz-Razavi-Komplex ist in der islamischen Welt von hohem Ansehen. Dort wurde Imam Reza beigesetzt. Die Provinz Khorasan-Razavi hat sich als größtes Ziel für religiösen Tourismus etabliert. Dort sind beispiellose Architekturwerke vereint, die neben anderen Bauwerken die Provinz neben seinen spirituellen Attraktionen auch noch historischen und architektonischen Reiz verliehen haben. Sehen wir uns aus diesem Anlass die Stadt Mashhad etwas näher an. Im Jahr 202 im Mondkalender entstand an dem Ort, wo Imam Reza beigesetzt wurde, an einem Vorort der Stadt Tus im Kreis Sanabad, der Kern der heutigen Stadt Mashhad. Im 7. Jahrhundert wurde Tus von den Mongolen zerstört, die Bevölkerung strömte nach Mashhad und so blühte und wuchs die Stadt, die zunächst nur eine Grabstätte im Dorf Sanabad Nuran war. Schauen wir uns zunächst Tus an. In Nationalepen wird Tus vom mythologischen König Jamschid errichtet. Die Erneuerung und Erweiterung wird dem Recken und iranischen Feldherren Tus zugesprochen. Die Stadt existierte schon während der Sassaniden. Zur Zeit des dritten Kalifen wurde sie von den Arabern erobert und den islamischen Ländereien annektiert. 421 im Mondkalender gewannen die Seldschuken nach und nach immer größeren Einfluss in Chorasan, bis Malik Shah 465 Tus seinem weisen Minister Khaje Nizamul-Mulk überließ. 548 eroberte die Sippe Rus nach und nach alle großen Städte in Chorasan, nachdem sie Sultan Sanjar, den Seldschuken, besiegte. Die besondere und sensible Lage von Tus führte dazu, dass sie von den Ilkhanen bis zu den Temuriden immer wieder von verschiedenen Herrschern erobert wurde. 791 im Mondkalender wurde eine Rebellion blutig niedergeschlagen und die Bürger hingerichtet. An den Stadttoren häufen sich die Leichen zu Türmen. 807 bestieg Shahrukh Mirza, Sohn von Amir Temur, den Thron. Danach erlebte Tus Blüte und Expansion. Mashhad gewann ebenfalls ab dieser Zeit immens an Bedeutung. Die Herrscher der Temuriten und besonders Boysonrur Mirza widmeten ihre Aufmerksamkeit Mashhad und der Grabstätte von Imam Reza. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts wird dann die Stadt Tus nicht mehr erwähnt. Sie findet eigentlich nur noch als Vorort von Mashhad Erwähnung. Ab dem 4. Jahrhundert hat es keine großen Entwicklungen mehr in Tus gegeben. Die Bürger zogen nach und nach nach Mashhad um. Von Tus sind nur Ruinen übrig geblieben. Das neue Tus findet seinen Ruhm heute wegen der Grabstätte des iranischen Dichters Ferdowsi. Das heutige Mashhad ist fest mit altem Tus verbunden. Die Entwicklungen der letzten Jahrhunderte gingen von der Grabstätte Imam Rezas aus, sodass sie heute zu einem der größten Wallfahrtsorte der Schiiten und sogar der Sunniten geworden ist. Das heutige Mashhad ist eine große, bekannte und wohlentwickelte Stadt unter iranischen Städten und islamischen Ländern. Neben dem heiligen Mausoleum von Imam Reza sind noch andere Sehenswürdigkeiten dort vorhanden, denen wir uns in den nächsten Sendungen widmen werden.
الهی خالق یکتا توی تو ولی محبوبی بی همتا توی تو
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Reza Sadeghi mit dem Titel Yodam Raft Auf Deutsch, ich habe es vergessen.
میفهمی یعنی چی یادت برسال و ما فصلا و روز و شب میفهمی یعنی چی عشق دم مشکت باشه هر لحظه که بارون زد میدونی یعنی چی مفهوم بیچار روزا خوبی شب جای مشتت رو دیوار نابودت کرده ولی هنوز قلب دوستش داره معنای تنها موندن و با تو فهمیدم کاش میفهمیدم تاوان چی و پس میدم خیلی وقت خودم تو آینه ندیدم من سادگیمو زندگیمو پایینش هدر دادم رفت بود من بودی و با نبودت این که حتی زندم یادم رفت سادگیمو زندگیمو پایینش هدر دادم رفت بود من بودی و با نبودت این که حتی زندم یادم رفت درست یادمه این آخر اون آدمه عاشق پیشه که میگفت از همه دل کنده بمونه همش دل نگرونه یک لحظه نباشم نبودی یادت میگفتی تو این رابطه هر کنج دلم خونته این خونه رو ویرون این حال و پریشون غم فت و فرابون از تو چه پنهون من موندم و زندون من سادگیم و زندگیم و پایینش هدر دادم رفت بود من بودی و با نبوده این که حتی زندم یادم را سادگیم و زندگیم و پایینش خدر دادم را بود من بودی و با نبوده این که حتی زندم یادم را
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Moscheen sind Häuser Gottes auf Erden und Zentren, in denen die Gläubigen sich versammeln, um Gott zu preisen und anzuflehen. Diese Gotteshäuser erfüllt eine spirituelle Atmosphäre. Die Moschee ist der Ort, an dem sich die Muslime treffen und über ihre Sorgen sprechen und ihre Einheit stärken können. In der Frühzeit des Islams nutzte der Prophet Gottes Mohammed, Friede ihm und seinem Hause, die Moschee für viele Zwecke. Sie war unter anderem auch das Lehrzentrum der Muslime. Daher unterstreicht der Islam immer die Anwesenheit der Muslime in den Moscheen. In diesen heiligen Orten soll Leben pulsieren. Viele setzten sich für den Moscheenbau und für das Moscheenleben ein. Einen wichtigen Beitrag leisten unter anderem die Gemeinschaftsimame, denn durch ihre Anwesenheit in der Moschee unterstützten sie verschiedene Funktionen der Moschee im Hinblick auf Gottesanbetung, Kultur, Gesellschaft und Politik. Ein Gemeinschaftsimam ist jemand, der beim Gemeinschaftsgebet vor der Schar der Betenden steht. Er koordiniert durch sein Gebet quasi das Gemeinschaftsgebet. Im Islam muss ein solcher Mensch besondere Eigenschaften und Vorzüge besitzen, damit die Betenden sich hinter ihm aufstellen dürfen und sich an seinem Charakter ein Beispiel nehmen können. In einer Überlieferung steht: Schickt die Besten und Tugendhaftesten unter euch nach vorne und richtet euch nach ihnen. Der Gemeinschaftsimam muss in der Religion bewandert sein und zu seiner Religion stehen. Er soll durch konstruktives Tun und durch einladende Ansprachen die Moschee in einen Mittelpunkt für Gespräche über Religion und Wissen verwandeln. Durch den effektiven Einsatz von Gemeinschaftsimamen werden die Moscheen zu einem wirkungsvollen Medium, durch das die Gläubigen auch über wichtige aktuelle Probleme in der islamischen Welt erfahren. Durch das Engagement eines Gemeinschaftsimams wird eine Moschee zu einem Ort, an dem sich die Brüderlichkeit in der islamischen Gesellschaft verstärkt. Natürlich ist die Moschee in Krisenzeiten auch ein wichtiger Versammlungsort zur Mobilisierung und Unterstützung der Verteidiger der islamischen Gebiete gegenüber Angriffen des Feindes. In der Rechtsabhandlung vom Imam Sajjad alaihi salam werden die Rechte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen genannt und darüber haben wir bisher gesprochen. Aber in diesem vorletzten Beitrag sprechen wir von dem Recht des Gemeinschaftsimam. Imam Sajjad weist darauf hin, dass der Gemeinschaftsimam das Recht auf Dankbarkeit hat. Es heißt, das Recht des Gemeinschaftsimam besteht darin, dass du weißt, er ist dein Vertreter vor dem Herrn und spricht in deinem Namen, und du sprichst nicht in seinem Namen. Er betet für dich und nicht du für ihn. Wenn er also hinsichtlich dieser Aufgabe etwas versäumt, dann ist das seine Sache und nicht deine. Und wenn er sündigt, betrifft dich keine Schuld an seiner Sünde und er steht nicht über dir. Deshalb musst du ihm für diese schwere Verantwortung, die er übernehmen hat, dankbar sein.
Wegen der wichtigen Aufgabe, die ein Gemeinschaftsimam übernimmt, muss er besondere Eigenschaften besitzen. Wie gesagt, muss er den Islam kennen und er muss ein gutes, rechtschaffenes Verhalten im Umgang mit anderen zeigen. Außerdem soll er darum bemüht sein, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Es hat eine große Wirkung und wirkt einladend, wenn der Gemeinschaftsimam auf die Meinung der Moscheenbesucher achtet und sich mit ihnen berät. Ein Gemeinschaftsimam ist beliebt, wenn er ein einfaches Leben führt und ein geduldiger Mensch ist. Bescheidenheit, Geduld und weitere gute Eigenschaften haben fruchtbare Folgen und sind die beste Werbung für die Religion und Moschee. Ein Gemeinschaftsimam muss aber auch gerecht sein und darf nicht ungerecht mit anderen umgehen. Gerecht sein ist eine verinnerlichte Gesinnung, welche den Menschen von Sünden abhält und auch davon abhält, die Rechte anderer zu verletzen. Gerechtigkeit und Edelmut lassen enge Beziehungen zwischen der Bevölkerung und dem Gemeinschaftsimam entstehen. Besonders wichtig sind Wissen und Erkenntnis des Gemeinschaftsimams. Dadurch, dass der Gemeinschaftsimam Wissen und Tugend besitzt, kann er die Betenden, die in die Moschee kommen, geistig und spirituell stärken und sie mit den schönen Lehren der Religion bereichern. Deshalb ist die Moschee ein wichtiger Ort zur Erhöhung der religiösen Kenntnisse und Erkenntnisse der Bevölkerung. Die Moschee ist der Versammlungsort von Gläubigen verschiedener Ansichten und Einstellungen. Junge und alte Leute, Frauen und Männer und Kinder finden sich in der Moschee ein. Jeder kommt aus einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Alle vertrauen sie in die Person des Gemeinschaftsimams und richten sich im Gebet nach ihm. Sie stellen sich hinter ihm auf, verbeugen sich vor Gott, wenn er sich verbeugt, werfen sich vor Gott nieder, wenn er sich niederwirft, und so entsteht dieses Gemeinschaftsgebet, in dem die gemeinsame Ergebenheit in Gottes Willen auf so schöne Weise erlebt und gezeigt wird. Daher nimmt der Gemeinschaftsimam aus der Sicht der großen Vorbilder der Religion wie Imam Sajjad einen besonderen Platz ein. Imam Sajjad, gegrüßt sei er, fordert die Gläubigen auf, dem Gemeinschaftsimam für seine konstruktiven Bemühungen dankbar zu sein und ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Imam Sadr a.s. hat einmal gesagt, der Gemeinschaftsimam ist ein Führer, der zu Gott hinführt. So achtet darauf, hinter wem ihr das Gemeinschaftsgebet betet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.